Schönen guten Tag, Herr Gilker.
Schönen guten Tag.
Wir möchten heute ein wenig über klimabewusstes Bauen sprechen und auch über einen Studiengang, den Studiengang Green Building. Den gibt es ja bei Ihnen, den stellen Sie hier auch auf den Umwelttagen vor, richtig?
Genau, den stellen wir vor und auch ein Modellhaus des nachhaltigen Bauens, womit wir heute hier eben vertreten sind.
Genau, das heißt für diejenigen, die uns bisher nur im Radio hören und nicht vorbeigeschaut haben, hier steht tatsächlich ein Haus neben dem Studio, was man sich auch anschauen kann.
Man kann sich das anschauen und eben, ja, also die Informationen über das nachhaltige Bauen sind sicherlich für viele neu. Und genau das wollen wir. Wir wollen möglichst viele Menschen erreichen. Denn das nachhaltige Bauen ist in, ich sag mal, gewerblichen Bereichen schon sehr bekannt, aber eigentlich weniger in privaten Bereichen. Und wir wollen eben auch private Bauherren erreichen.
Genau, das heißt, ich kann zu Ihnen heute an den Stand kommen, noch bis 15 Uhr. Und was kann ich dann da erfahren oder worüber kann ich sprechen, wenn ich mich damit bisher vielleicht auch noch gar nicht befasst habe?
Ja, es geht also in erster Linie um die Materialien, die wir verwenden, insbesondere im Nativ Plus Konzept. Das sind überwiegend natürliche Materialien. Und davon haben wir einiges mitgebracht an Proben. Man kann auch selbst abschätzen, welche Materialien welchen ökologischen Fußabdruck haben. Das ist also etwas, was auch so ein bisschen verblüffend dann für viele erscheint, dass bestimmte Materialien eben sehr große ökologische Fußabdrücke hier erbringen und andere wiederum sehr, sehr geringe. Dann ist ein wesentlicher Aspekt eben das Erlebnis für die Sinne, dieses behagliche Wohnen. Die Qualitäten des nachhaltigen Bauens zeigen sich eben auch in dem Wohnkomfort, das eben auch Lebensqualität bringt. Und hier kann man eben auch diese Qualitäten sehr gut feststellen. Die visuelle Qualität zum Beispiel, es sind lichtdurchflutete Räume, also eine sehr hohe Tageslichtautonomie haben wir, eine Abstimmung von natürlichem und künstlichem Licht, dann eben die Wärmeempfindung. Wir haben überwiegend Strahlungswärme und eben auch die Strahlungssymmetrie, wozu ich nachher nochmal ein bisschen näher Auskunft geben werde. Dann die akustische Qualität. Also wir sind hier in der Nähe einer doch stark befahrenen Straße. Und wenn man sich in das Modellhaus begibt und die Tür schließt, dann hört man quasi nichts mehr. Und das ist also ein wesentlicher Aspekt eben der akustischen Qualität. Dann natürlich auch die Luftqualität. Es ist so, dass wenn man sich eine Weile jetzt in diesem Modellhaus aufhält, merkt man, dass es eine sehr frische Luft ist und dass alles sehr natürlich auch riecht durch die Materialien, die wir eben verwenden, Holz und Lehm. Und ich sage immer, also manchmal ist es so fast so, wie wenn man sich im Wald befindet.
Genau, Sie haben den Begriff Nativ Plus gerade schon angesprochen. Für diejenigen, die das vielleicht bisher noch nicht gehört haben, Sie haben gerade schon gesagt, wenn man drin steht, dann hört man so gut wie kaum was von draußen. Es ist aus Holz vor allem auch gebaut. Was sind so die Besonderheiten dieses Nativ Plus Hauses und wie wurde das so entwickelt?
Also das Nativ Plus Haus wurde am HWK-Standort Holzminden im Rahmen von Studienarbeiten und Projekten unter meiner Leitung entwickelt. Die Idee war, das nachhaltige Bauen für jedermann attraktiv und kostengünstig zu gestalten. Das heißt, auch für private Bauherren. Die Studierenden haben Konzepte hierfür auf Basis des Bewertungssystems des nachhaltigen Bauens des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen entwickelt. Die Besonderheiten des Nativ-Plus-Hauses sind größtmögliche Verwendung natürlicher Baustoffe, Holz, Lehm, Naturstein, dann die geringste Flächenversiegelung, was eben heutzutage ein enormes Problem ist, und darauf legen wir also einen Schwerpunkt. Dann die Fassaden- und Dachbegrünung, Versickerungs- und Verdunstungsflächen, Regenwassernutzung, hocheffiziente Anlagentechnik, eigene Stromversorgung, größtmögliche Erfüllung der Qualitäten des nachhaltigen Bauens und der Nutzerkomfort, die thermische, akustische und visuelle Qualität, die ich eben schon zur Sprache gebracht habe. Dann Informationen zum Energiestatus und die einfache Bewertung der Nachhaltigkeit.
Als ich das erste Mal davon gelesen habe, habe ich gedacht, was bedeutet eigentlich nachhaltiges Bauen? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte ein Haus bauen, dann möchte ich ja so oder so, dass das nachhaltig ist und lange überlebt, oder?
Ja, ganz genau. Und diese Fragestellung ist auch relativ typisch, denn viele wissen nicht, was sind eigentlich die Eigenschaften eines nachhaltigen Gebäudes. Und ja, also ich zähle das einfach mal auf. Also es geht um die Ökologie, die Ökonomie und um das Soziokulturelle. Und in der Ökologie, da ist eben das Thema, ja, also der Erhalt quasi des Ökosystems und die Bewahrung der Ressourcen. In der Ökonomie, da geht es um den Erhalt des Wertes und des Kapitals, und wir beschäftigen uns mit dem Lebenszyklus des Gebäudes in beiden Bereichen, in der Ökologie genauso wie in der Ökonomie. Und in der Ökonomie geht es um die Lebenszykluskosten, die bei nachhaltigen Gebäuden sehr gering sind im Vergleich zu konventionellen Gebäuden. Und in der soziokulturellen Qualität, da ist oder steht im Vordergrund die Behaglichkeit und der Komfort. Und das wird gewährleistet durch entsprechende Technik, die wir einsetzen, und natürlich auch durch die Konstellation der Heizungsanlage, insbesondere die aus einer Flächenheizung besteht. Und unser Konzept sieht so aus, dass wir sehr gerne Wandheizungen an der Außenwand vorsehen, sodass eben eine Strahlungswärme, die durch die Fenster quasi austritt, eben durch die Wandflächen wieder dem Raum zugeführt wird. Da sprechen wir von Strahlungssymmetrie. Das ist einfach ein angenehmes Wohlfühlgefühl, und das ist also vom Empfinden her ideal. Deshalb machen wir sehr gerne eben Flächenheizungen, aber nicht nur Fußbodenheizungen, sondern überwiegend gut ausgelegte Wandheizung. Und dazu muss man natürlich dann eben die Abstimmung mit dem Heizungssystem sehr genau ausführen.
Wir haben vorhin ja schon über das Nativ Plus Haus auch gesprochen, was man sich hier ja auch anschauen kann. Sie haben gesagt, da wird vor allem auch mit Holz und Lehm gearbeitet. Wenn ich jetzt an Holz und Lehm denke, ich weiß, mein Vater zum Beispiel, altes Fachwerkhaus, Holzbalken, Lehm dazwischen, teilweise noch mit Stroh, aber so wird das ja mit Sicherheit nicht aussehen, oder? Also was für Materialien oder auch besondere Komponenten werden da verarbeitet und verwendet?
Also wir favorisieren auf jeden Fall schon den Holzrahmenbau. Das heißt, wir haben eine Pfostenriegelkonstruktion. Und ausgefüllt werden die Flächen mit Dämmmaterial aus natürlichen Materialien, wie zum Beispiel Holzfaserdämmung oder auch Hanf. Und diese Hanfdämmung ist von besonderer Qualität. Das haben wir auch sehr schön nachweisen können. Hanf als Dämmmaterial hat sowohl den Vorteil der sehr guten Dämmeigenschaften, thermischen Dämmeigenschaften, aber auch der Schalldämmung. Und deshalb ist also unser Favorit hier eben ganz klar Hanf als Dämmmaterial. Und was Lehm anbelangt, da setzen wir auf Lehmbauplatten, die im Innenbereich natürlich verbaut werden. Diese Lehmbauplatten haben den Vorteil, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen können und auch wieder abgeben können. Das führt auch zu einem sehr angenehmen Raumklima mit nicht zu hoher Feuchte, aber auch nicht zu geringer Feuchte. Und insofern ist das ein sehr gutes Konzept, was natürlich auch abgestimmt werden muss mit dem Heizsystem. Und es gibt eben auch Lehmbauplatten mit integrierter Heizung und also Heizleitungen. Und das ist also die ideale Kombination, die wir hier im Nativ Plus Konzept umsetzen.
Was vielleicht noch ganz spannend ist, wenn man sagt, das ist vielleicht etwas für mich, ich möchte ein Haus bauen und interessiere mich dafür. Wie ist denn die Kostenrelation zwischen so einem Nativ Plus Haus und, ich sag mal jetzt, einer konventionellen Bauweise?
Also diese Kostenrelation hängt sehr stark davon ab, welches Konzept man umsetzen möchte und ob man ein autarkes Energiesystem vielleicht haben möchte. Und auch das ist selbstverständlich möglich, wenn wir also Energieautarkie erzielen wollen, dann sind die Kosten gegenüber einem konventionellen Bau schnell bei, also Mehrkosten bei 15-20%. Wenn wir aber auf eine Wärmeversorgung über Wärmepumpen und einer angepassten PV-Anlage eigentlich den Standard auch verwenden, der heutzutage im Neubau auch schon vielfach etabliert ist, dann liegen die Mehrkosten bei etwa 5% nur.
Und ich spare ja, aber dann im Nachhinein, wenn ich das Haus dann bewohne, spare ich ja noch was.
Das ist eben der Vorteil. Also die Lebenszykluskosten sind insgesamt niedriger, erheblich niedriger sogar als ein konventioneller Bau. Und dann ist natürlich auch ein wesentlicher Aspekt, dass man also sich klimafreundlich verhält und dass eben man selbst dazu beitragen kann, dass die Klimaziele eben erreicht werden.
Wir haben ja vorhin über die Kostenrelation gesprochen und Sie haben gesagt, da gibt es natürlich einen kleinen Aufpreis, aber die Lebenszykluskosten im Nachhinein, die sind dann ja geringer. Das heißt, das ist ja unter anderem auch ein Vorteil, der sich dann für Bauinteressierte ergeben könnte.
Selbstverständlich, ja. Außerdem, wer also nach dem Nativ Plus Konzept baut, kann sicher sein, seinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und die drei Säulen der Nachhaltigkeit optimal zu bedienen. Das Nativ Plus Haus erbringt Wertschöpfung und garantiert den Erhalt von Kapital und Wert. Die Lebensqualität wird durch den Wohnkomfort maximal gesteigert.
Was sicherlich auch für viele, die zuhören, interessant ist, die jetzt vielleicht nicht unbedingt neu bauen möchten oder nicht die Möglichkeit haben, aber ein Haus besitzen, das sie vielleicht mal sanieren möchten. Ist dieses Nativ Plus Konzept denn auch für Bestandsbausanierungen anwendbar?
Also es ist prinzipiell anwendbar für die Bestandsbausanierung. Allerdings existiert zurzeit noch keine Spezifikation des Nativ Plus Hauses in Form einer Bestandsbausanierung. Daran arbeiten wir aber schon seit 2 Jahren und wir werden wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres dann die Spezifikation tatsächlich auch zur Verfügung haben und Bauinteressenten dann natürlich auch damit versorgen können.
Das heißt, wenn ich jetzt mich dafür interessiere, ein nachhaltig gebautes Haus bauen zu lassen oder vielleicht auch für eine Sanierung, wenn es da möglich ist, wie ist denn dann die weitere Vorgehensweise zur Umsetzung des Konzeptes?
Also man sollte sich zunächst umschauen, welche Bauunternehmen es in der Region gibt, die ja zumindest schon mal den Begriff Nachhaltigkeit nennen. Und dann eben anfragen. Häufig sind es eben und Bauunternehmen im Bereich des Holzrahmenbaus und des Holzbaus. Aber es gibt eben auch andere Bauunternehmen, die tatsächlich auch das nachhaltige Bauen mit voranbringen wollen. Und der Weg wäre dann also, dass man zunächst erstmal sich ein Konzept überlegt, vielleicht so eine Skizze, so ein paar Grundrisse sich überlegt des gewünschten Gebäudes und vielleicht auch so ein paar Aspekte jetzt also, die in einer Baubeschreibung sich widerspiegeln könnten, die wichtigsten Aspekte. Und damit sich dann an ein Bauunternehmen wenden. Und selbstverständlich stellen wir sehr gerne zur Verfügung die Spezifikation des Nativ Plus Hauses, sodass dann eben in Kooperation mit dem Bauunternehmen oder einer Baugesellschaft eben dann die Gebäude geplant und errichtet werden können.
Das heißt, wenn ich da Interesse dran habe, ich schaue, welche Baufirma, welches Bauunternehmen kommt da für mich in Frage, aber ich könnte mich auch an die HWK wenden zum Beispiel?
Ja, also Bauinteressenten können sich gerne an uns wenden. Wir stellen selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung die Spezifikation des Nativ Plus Hauses und eben auch generelle Beschreibungen des Konzeptes. Und das wiederum kann man sehr gut verwenden, um sich dann eben an entsprechende Bauunternehmen zu wenden. Und dann, wie gesagt, kann man zum Beispiel in Form einer Kooperation dann das auch umsetzen.
Im Studio ist zu Gast Professor Dr. Wessel Gehlka und er unterrichtet an der HAWK Holzminden und zwar im Studiengang Green Building. Ein Begriff, den ich bis vor einigen Tagen selber noch nicht gehört hatte und mich erstmal gefragt habe, Green Building ist ja ein englischer Begriff, wird dann auch auf Englisch unterrichtet oder woher kommt das?
Also wir unterrichten in Deutsch, aber es gibt selbstverständlich auch englischsprachige Lehrveranstaltungen. Das ist aber also im Wahlpflichtbereich und das ist also schon ein Thema, dass wir also auch den Namen in Englisch gewählt haben, weil also das Green Building Council wurde 1993 in Washington D.C. gegründet und hat sich dann weltweit etabliert. Und in Deutschland wird das Green Building Council vertreten durch die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Und wir haben dann auch sehr schnell einen Kooperationsvertrag mit der DGNB getroffen und haben dann entschieden, dass wir uns auch entsprechend nennen, nämlich Green Building, das, was also international eben bekannt ist.
Was genau lernt man, wenn man Green Building studiert? Also wie ist der Studiengang aufgebaut?
Die Studierenden erlangen Fähigkeiten zur Planung und Bewertung nachhaltiger Gebäude. Die ganzheitliche Betrachtung sieht so aus, dass man bauliche, physikalische und thermische Eigenschaften des Gebäudes und auch die Versorgung mit Energie und Wärme betrachtet. Zur Umsetzung der Ziele des nachhaltigen Bauens sind technische Einrichtungen unerlässlich. Wir beschäftigen uns zum Beispiel damit, wie wir aus einem Kilowatt selbst erzeugtem Strom 5 Kilowatt oder 6 oder 7 Kilowatt Wärme erzeugen können. Den eigenen Strom speichern können, den energieautarken Gebäudebetrieb erreichen können und trotzdem das Ökosystem schützen oder sogar verbessern können.
Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das Finde ich total spannend und ist ja auch, wird wichtig sein in der Zukunft. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Was muss ich machen, um Green Building studieren zu können?
Also es ist ein Vorpraktikum in der Regel erforderlich oder eben man hat eine entsprechende Ausbildung, eine fachliche Ausbildung. Dieses sechswöchige Vorpraktikum kann allerdings bis zum dritten Semester erbracht werden, also bis zum Ende des dritten Semesters, überhaupt kein Problem. Und das ist also im Bereich des Handwerks oder auch Fachbetrieben oder auch Industriebetrieben. Die Bereiche sind also im Bauwesen inklusive auch der Elektrotechnik, der Tischlereien und so weiter. Also das ist alles sehr unproblematisch.
Also quasi ist ein Praktikum im Handwerk möglich und dann...
Ja, genau.
Ja, genau. Dann vielleicht noch zum Abschluss, was ja dann auch spannend ist, wenn ich das studiert habe. Wie ist meine Perspektive? Also habe ich die Möglichkeit, einen Master zu machen oder vielleicht auch, wo landen Ihre Studierenden dann am Ende in den Berufen? Oder wie verteilt sich das?
Ja, also es gibt viele, die sich tatsächlich für den Masterstudiengang energieeffizientes und nachhaltiges Bauen entscheiden. Also das ist natürlich eine ideale Ergänzung zum Studium des Green Buildings. Und mit diesem Abschluss hat man dann natürlich noch bessere Chancen, sehr gute und auch sehr gut bezahlte Stellen zu finden. Aber es gibt eben auch sehr viele Absolventen, die also sofort in die Berufstätigkeit gehen, in Planungsbüros sehr viel zu Behörden auch und eben auch industrielle Angebote gibt es vielfältig. Also es gibt wirklich so viele Aufgaben für Green Building Absolventen. Ja, insbesondere natürlich in der Energieplanung, ob das jetzt für Gebäude ist oder für Unternehmen, auch produzierende Unternehmen, ist das ja immer mehr ein Thema, dass man also den Einsatz von Wärme und Strom so effektiv wie möglich gestaltet.
Sie haben gerade Behörden angesprochen. So, ich hätte jetzt so im Kopf, wenn Sie das so sagen, Klimaanpassungsmanager oder Klimaschutzmanager werden ja vielerorts derzeit gesucht. Wäre das so ein Beruf?
Genau. Ja, das sind diese Bereiche dann aber auch natürlich in den Bauämtern, wo auch immer mehr das Thema der Nachhaltigkeit Einzug hält. Und es bisher nur wenige Ingenieure und Ingenieurinnen gibt, die sich eben damit auskennen, entsprechende Planungen durchzuführen.